meine Lieben und herzlich willkommen zur 59. Folge Pustekuchen. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass es jetzt 22.33 Uhr ist. Ich heute Morgen schockiert aufgewacht bin, um festzustellen, Mist, heute ist Podcast-Tag und heute ist es Zeit für eine neue Folge und du hast weder eine Idee noch eigentlich wirklich Zeit, eine Folge aufzunehmen. Und darum sitze ich jetzt hier um 22.33 Uhr und versuche mir irgendwas einfallen zu lassen, was ich euch heute erzählen kann. Ich glaube, es wird einfach wie immer eine absolut random Folge. Bevor ich nichts hochlade, lade ich lieber eine random Folge hoch, in der ich euch einfach so Dinge erzähle, die mir gerade auffallen und die mich beschäftigen und über die ich irgendwie reden will. Ich merke gerade, dass ich krass unbequem sitze hier. Das ist eigentlich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das gerade beschreiben soll, aber es ist ein bisschen ungut gerade. Ich muss mich eigentlich umsetzen, weil für eine Stunde halte ich das hier nicht aus in der Position. Tut mir danach wahrscheinlich alles weh. Okay, wo fange ich denn an? Das ist echt eine gute Frage, wo ich jetzt anfange. Also ich werde, damit es schon mal kurz am Anfang geklärt ist, ich werde auch noch auf eine Frage eingehen, die ich im Fragesticker bekommen habe, weil ich heute gefragt habe, ob jemand Ideen, Fragen oder wie auch immer hat zum Podcast. Und da kam die Frage, ich soll doch bitte ein bisschen was über mein Theaterprojekt erzählen. Das werde ich heute auf jeden Fall mal machen. Und da werde ich auch eure Hilfe und Kreativität benötigen. Beziehungsweise, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir sehr gerne helfen. Ich weiß echt nicht, bei was ich anfangen soll. Vielleicht fange ich damit an. Ganz absolut random gerade, aber wer hat auch gerade schon wieder die typische Frühlingspollenallergie? Bei mir, ich merke gerade wieder, wie es bei mir richtig losgeht. Also ich wache schon morgens auf und das Erste, was ich mache, ist 20 Mal niesen. Und meine Nase ist durchgehend verschleimt und verschnupft. Und irgendwie nervt mich das. Also ich weiß nicht, die OGs vom Podcast wissen wahrscheinlich noch vor... das ist jetzt auch schon wieder dezent lang her. Ich muss rechnen, ich kann absolut nicht rechnen. Ich werde jetzt 22. Vor 3 Jahren? Gibt es den Podcast schon 3 Jahre? Safe gibt es den 3 Jahre, den gibt es ja mehr als 3 Jahre, den gibt es ja schon seit 2019. Boah, den gibt es fast 4 Jahre. Und wir haben in 4 Jahren erst 59 Folgen aufgenommen, das ist ein bisschen sehr wenig. Okay, das wird sich dieses Jahr definitiv ändern. Das ist mir gerade erst klar geworden, dass es den Podcast jetzt schon 4 Jahre gibt, das ist echt heftig. Junge, Junge, Junge. Für das ist der echt null bekannt. Müssen wir auch ändern, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich sage immer schön wir, weil ich immer das Gefühl habe, dass mir meine liebe Podcast-Community da irgendwie unter die Arme greifen kann, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so ist. Vor 3 Jahren, wenn es den Podcast 4 Jahre gibt, dann vor 3 Jahren, an meinem Geburtstag habe ich, ich muss selber lachen, weil es einfach echt crazy ist, wenn ich daran denke, hatte ich Geburtstag, das war Ostern, ich glaube, ich hatte Geburtstag. Und ich hatte einen absoluten Allergieanfall. Das heißt, ich habe die ganze Zeit mich geschnorzt, ich habe gehustet und ich habe geniest und ich habe währenddessen eine Podcast-Folge aufgenommen. Und mich dann immer alle 10 Sekunden entschuldigt, dass ich jetzt niesen, husten oder mich schnäuzen muss. Das war eine sehr interessante Podcast-Folge. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Aber jetzt habe ich ja dann auch bald wieder Geburtstag und werde 22. Und ich hoffe mal, dass da nicht... ich nicht so eine starke Allergie habe. Falls sich jemand fragt, was dieses weirde Geräusch gerade war, ich habe mit der Zunge geschnitzt. By the way, könnte jemand mal nachschauen, weil ich gerade zu voll bin und weil ihr das schneller macht, wenn ihr das hört, als ich mich dran erinnern kann. Könnte jemand bitte nachschauen, ob an Ostern eine Podcast-Folge online kommt? Ihr wisst ja immer, jeden 2. und 4. Sonntag kommt eine Podcast-Folge online im Monat. Deshalb könnt ihr sehr, sehr gerne mal gucken, ob an Ostern eine online kommt. Aber ich gehe mal davon aus, nicht, wenn ich richtig informiert bin, oder? Weil Obwohl, ja doch, weil der 2. April ist der erste Sonntag im Monat. Und der 9. April, der Sonntag, ist dann der zweite Sonntag. Dann gibt es eine Oster-Podcast-Folge. Geil. Geil. Okay, dann hier auf diesem Wege schon mal. Bitte wünscht euch doch was Interessantes für die Oster-Podcast-Folge. Schreibt mir gerne Ideen, Wünsche, Fragen, Anregungen, whatever in die Podcast-Folge. Also am besten unter den Posts, den ich immer auf Insta poste. Oder auch gerne einfach per DM an den Pustekuchen-Account. Da kriege ich es am meisten mit, wenn mir da jemand was schreibt. Aber schreibt mir doch gerne da mal Ideen für die Oster-Podcast-Folge. Das fände ich echt ganz cool, wenn wir da irgendwie so eine Special-Folge machen würden. An sich wollte ich euch sowieso sagen, ich habe heute ein bisschen überlegt, so, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde zum Überlegen gezwungen, weil ich meinem Cousin verzweifelt geschrieben habe, hey, ich habe kein Podcast-Thema. Hilf mir. Und dann kam nur so, ja, schick mir mal Stichwörter, die deinen Podcast beschreiben. Dann habe ich halt so grundsätzlich mal nachgedacht, über was ich so rede im Podcast. Und ich wollte euch fragen, ob ihr Lust habt, dass wir so Kategorien einführen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also so wie am Anfang halt immer so diesen typischen Random Talk. Den können wir ja Random Talk lassen. Will nämlich irgendwann mal versuchen, so ein bisschen Bearbeitung wenigstens in den Podcast zu packen. Ein bisschen, ja, Musik vielleicht noch dazu. Und dann hätten die einzelnen Kategorien halt so einen Jingle, if you know what I mean. Und ich glaube, es wäre ganz geil, wenn wir so immer ein Thema hätten für den Podcast. Falls ich es jemals in meinem Leben schaffen werde, ein festes Thema für den Podcast zu haben. Das glaube ich, habe ich bei vielleicht. Ich habe gerade gegähnt, ja, ich bin so müde. Das habe ich bei vielleicht 5, 6, 7, 7, wenn es hochkommt, Folgen, habe ich das geschafft, ein wirklich festes Thema zu haben, das ich dann auch durchgezogen habe und alle anderen waren random Folgen. Aber das ist ja auch der Sinn in gewisser Weise von meinem Podcast. Es ist ja irgendwie so ein bisschen ein random Podcast. Einfach. Keine Ahnung, ist also ein bisschen gechillter und gemütlicher. Aber wenn ihr Bock hättet, dass wir so Kategorien einführen, wo wir einfach, keine Ahnung, sagen, ich rede dann über diese Kategorie immer so 15 Minuten und ich habe so ein festes Podcast-Thema und dann noch eine Kategorie dazu, sei es jetzt zum Beispiel Self-Love oder Manifestation oder Sport. Was euch interessiert und was ihr als Kategorie haben wollt, und ihr könnt auch dann sehr gerne Namensvorschläge für die Kategorien in mir schreiben. Ich glaube, ich stelle euch unter dem Post heute mal Fragen. Ich erinnere mich dann zwar wieder nicht dran, aber ich versuche mich zu erinnern und euch Fragen zu stellen unter dem heutigen Post auf Instagram, die ihr mir dann da beantworten könnt. Also eben einmal, was ihr oder ob ihr Podcast-Kategorien wollt innerhalb der Folgen und welche das dann wären und ob ihr da Namen dafür habt. Genau, das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage ist, ich spoilere euch jetzt tatsächlich, ich habe das noch keinem verraten und ich dachte echt, ich werde das auch nicht so schnell verraten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich letztes Mal schon erzählt, dass meine Podcast-Community so irgendwie eine meiner engsten Communities sind. Weil das sind nicht so viele Leute, es waren früher mal deutlich mehr Leute, aber irgendwie sind die dann alle geschwunden und irgendwie hat keiner mehr Zeit, Podcasts zu hören und keiner mehr so wirklich Bock, habe ich das Gefühl. Also krieg hier kaum Rückmeldungen tatsächlich. Deshalb ist es irgendwie so, ich rede mit so einer anonymen Masse, von der ich nur durch die Statistiken dann irgendwann nach ein paar Wochen rausfinde, wie viele es dann letztendlich waren. Aber es sind halt nie so viele. Also es ist eine überschaubare Menge. Wie gesagt, es war fast dreimal so viel, als ich angefangen habe vor 4 Jahren. Ist es zu crazy, das zu sagen, dass es vor 4 Jahren war. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass es so meine OG-Leute sind, weil das. Also, natürlich weiß ich nicht, was hinter meinem Rücken geredet wird. Ich weiß, dass viel hinter meinem Rücken geredet wird und ich weiß, dass viel Schlechtes hinter meinem Rücken geredet wird. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die Podcast-Leute so voll ablästern und voll negative Sachen über mich sagen. Es gab eine Zeit, da haben sich ganz viele Leute über meinen Podcast lustig gemacht und haben sich voll das Maul zerrissen, aber irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, dass nur mehr die, die sich wirklich dafür interessieren und die wirklich wissen wollen, was abgeht und wirklich die Folge hören wollen, dann halt auch ja, sich die Folge anhören. Und deshalb habe ich auch in gewisser Weise irgendwie mehr Vertrauen zu euch. Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich da safe. Ist ja auch schön. Es könnte sein, dass mich das jetzt irgendwie enttäuscht und dass jetzt auf der anderen Seite lauter Leute hocken, die sich jeden Tag, wenn der Podcast online kommt, voll drüber lustig machen. Das wäre natürlich schlecht für mich. Aber da ich es nie rausfinden werde, wenn sie es mir nicht persönlich sagen, ist mir das auch relativ wurscht. Aber ich gehe mal mit dem Risiko, dass negative Leute auf der anderen Seite sind und erzähle trotzdem die Dinge, die mir irgendwie persönlich wichtig sind. Und deshalb erzähle ich euch jetzt, was bald als YouTube-Video geplant ist und beziehungsweise eigentlich auch schon sehr, 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 sehr lange als YouTube-Video geplant war. Aber weil ich weiß, dass diese Art von YouTube-Videos sehr gut ankommen normalerweise, bin ich extrem, extrem perfektionistisch. Und ich habe dieses Video schon mal gedreht, zumindest einen Teil, den aber dann gleich wieder gelöscht, weil ich nicht zufrieden damit war. Ich habe immer noch keine wirkliche Vorstellung, wo ich dieses Video drehen will und wie genau. Aber kurz, um es zusammenzufassen, ich will ein ASMR-Video drehen. Nicht, weil ich jetzt denke, ich werde der neue, crazy, krasse ASMR-Artist, aber ich höre selber super, super gerne ASMR und ich liebe ASMR zum Einschlafen, egal ob jetzt irgendwie Haare, Bürstengeräusche, Zähne putzen Geräusche oder halt Tapping-Sounds, Scratching-Sounds, Brushing-Sounds, was es auch immer gibt. Ich liebe ASMR. Und ich weiß, dass es viele gibt, die das überhaupt nicht relaten können und die da so absolut so, hä, wie cringe ist das denn bitte? Der klopft auf einen Becher und Leute kriegen einen halben Orgasmus und sagen, das hört sich ja mega gut an und kriegen irgendwie so, Gott, ich habe schon vergessen, wie das heißt. Wie heißt denn das? Bitte an die Leute, die ASMR hören, wie heißt das Wort, das man kriegt, wenn man, also die, das Gefühl, da gibt es ein englisches Wort dafür, das Gefühl, das man bekommt, wenn man ASMR hört, diese Art von, ich sag mal, Stimulation dazu, auditive Stimulation, die, diesen Art Schauer, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine, aber mir fällt das Wort dazu nicht ein, ist auch egal. Und, ja, auf jeden Fall bin ich ASMR-Fan und deshalb will ich mal einfach versuchen, ASMR selber zu machen und habe gedacht, das ist doch ganz geil, das eigenes YouTube-Video das aufzunehmen. So, ich versuche mein erstes Mal ASMR zu machen. Aber wie gesagt, da ich perfektionistisch bin, gibt es dieses Video noch nicht, obwohl ich es eigentlich schon vor Wochen gedreht und gepostet haben wollte. Ich hoffe, dass ich es im April schaffe. Ich kann für nichts garantieren. Und ich hoffe auch, dass ich nächste Woche ein Video hochladen kann. Das könnte knapp werden. Ich habe für dieses Video schon einiges gedreht. Aber es fehlen gewisse Teile. Und ich hoffe sehr, 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 dass ich diese Teile noch drehen kann, bevor ich nach Köln fahre. Ich fahre am Donnerstag nach Köln. Ich bin Donnerstag bis Sonntag in Köln. Dementsprechend, wenn ich das vor Köln drehen würde, wäre es sehr schlau, weil dann könnte ich jetzt, heute oder irgendwann anfangen, den ersten Teil des Videos zu schneiden und dann den letzten Teil des Videos zu schneiden, während ich nach Köln fahre. Und den letzten Teil des Videos hochzuladen, während ich nach Köln fahre, damit ich sicherstellen kann, dass am Sonntag ein Video online kommt. Das wäre so richtig Influencer-Business-Life, im Zug Video schneiden. Ich muss im Zug auch definitiv an meinen Hausarbeiten arbeiten, da komme ich später noch zu. Aber ich hoffe, dass ich dieses Video irgendwie schaffe, fertig zu drehen, weil sonst kommt nämlich am Sonntag wieder kein Video online und dann kriege ich wieder die absolute Krise, obwohl ich sowieso die Krise kriege. Ich muss euch kurz von meiner YouTube-Ding erzählen. Ich raste aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich habe jetzt 59 Abonnenten und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie mehr werden. Ich bin so leid, bei jedem Video immer zu betteln und zu sagen, bitte abonniert mich, und über 80% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Stimmt alles, aber irgendwie, glaube ich, geht es den Leuten mittlerweile so am Arsch vorbei. Und keiner, das fällt mir sowieso auf Social Media auf, keiner will dich mehr wirklich unterstützen. Mir fällt, ich weiß, fragt mich nicht, wieso ich das rausgefunden habe, aber es gibt 2 oder 3 Leute auf meinem Account auf Instagram, die ihre Likes wieder zurückziehen. Also bei Bildern, bei denen ich mal 80 oder 90 Likes hatte, was relativ wenig ist für die Likes, die ich auf meine Bilder habe. Also ich schaffe es normalerweise mittlerweile über 100 Likes zu bekommen, was für die Abonnentenzahl, die ich habe, trotzdem sau wenig ist. Was mir schon zeigt, dass sau viele Leute irgendwie einfach meinen Content anschauen und nicht liken und nicht kommentieren und so null den Effort darin irgendwie sehen und auch überhaupt nicht sich bemühen wollen, da irgendwie mal was zurückzugeben, was ich irgendwie echt fies finde. Weil Content Creator leben halt, ich bezeichne mich jetzt einfach mal als Content Creator, weil ich einer bin und weil ich es leid bin, mich dahinter zu verstecken und immer zu sagen, nee, ich bin kein Influencer, ich bin kein Content Creator. Ich bin halt Mikro-Content Creator und Mikro-Influencer. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist und das so richtig sagt, aber da ich auf verschiedensten Social Media Plattformen meinen Content teile, bin ich in gewisser Weise Content Creator. Zumindest auf die Art, wie ich es mache. Ist ja nicht so wie bei den privaten Leuten, die irgendwie für ihre 5 Freunde da mal ein Bild teilen, sondern ich mache das ja doch für die breitere Masse oder versuche es für die breitere Masse zu machen. Auf jeden Fall gibt es Leute auf meinem Profil auf Instagram, die ihren Like zurückziehen. Und wo ich dann manchmal 80 Likes oder so hatte, habe ich dann plötzlich 76 Likes. Wo ich mir denke, die Likes verschwinden ja nicht einfach. Und ich sehe ja, wer meine Bilder liked und da sind keine Bots dabei, die irgendwie dann verschwinden. Sondern es sind dann Privatpersonen, die wieder auf mein Profil gehen, die das Bild anklicken und ihren Like entfernen. Wo ich mir denke, Alter, was ist falsch gelaufen in deinem Kopf? Und mir ist das letztens aufgefallen und das hat mich richtig geärgert. Weil wenn ich wüsste, wer das ist, dann würde ich die alle blockieren, weil ich mir denke, was ist das für eine Einstellung? Entweder gefällt dir ein Bild oder ein Beitrag oder gefällt dir nicht. Und es gibt, also ich meine, da es schon so viele Leute gibt, was ich gerade vorhin gesagt habe, die allen Ernstes einfach nie was liken, nie was kommentieren, immer nur anschauen und sich natürlich genau für das Leben einer Person interessieren und genau wissen wollen, was da überhaupt abgeht und so weiter. Aber die einfach nie das wertschätzen und denen es völlig egal ist und die nie was liken würden. Ich kann euch an der Hand mindestens 20 Leute abzählen auf dem Instagram-Account, die nie einen einzigen Like geben, aber jede Story anschauen und sehr sicher auch jedes Bild und jedes Reel sehen. Und ich finde es einfach nur traurig, weil wenn es sich so sehr interessiert, dann gibt doch einfach ein Like. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, aber das ist halt die einzige Chance für mich, irgendwie zu wachsen und Reichweite zu bekommen. Und mir wird seit Jahren wird meine Reichweite eingeschränkt, weil ich eine Community habe, die meine Reichweite wieder nimmt und mir meine Reichweite einfach nicht gibt. Also andere Leute wären in dieser Zeit, in der ich habe in 2018 habe ich mit Social Media angefangen. Das sind jetzt 5 Jahre. Und in diesen 5 Jahren hätten andere Leute 200.000 Abonnenten auf Instagram oder mehr. Weil man in kürzester Zeit richtig viele Abonnenten kriegen kann. Und ich murks da irgendwo unter 1.000 rum, bei gerade mal so 700. Auf TikTok kriege ich auch 0 Abonnenten. Ne? Da bin ich jetzt, also durch das, dass ich einmal viral gegangen bin, habe ich da 8.000. Okay, aber das reicht mir auf TikTok auch noch nicht. Und auf YouTube habe ich 59, wo ich mir denke, wow, okay. Manchmal bin ich kurz davor zu sagen, scheiß drauf, ich pack das nicht. Ich weiß, dass ich nicht aufgeben soll und ich werde auch nicht aufgeben, aber es ist mental und grundsätzlich einfach so anstrengend, wenn man so viel Zeit und Liebe und Geduld und Ideen und Energie in all das, egal ob Podcast oder YouTube oder Instagram oder TikTok reinsteckt und das Gefühl hat, es kommt nichts zurück. Und ich habe sehr oft das Gefühl, es kommt nichts zurück. Auf Instagram, weil ich tatsächlich ein paar Mal gefragt wurde, ob ich was verdiene auf Instagram. Ich verdiene keinen Cent auf Instagram. Keinen Cent. Ich habe zwar eine Kooperation mit Palmsuits, aber da kriege ich kein Geld, sondern ich würde mitverdienen. Vielleicht kann man das mal so erklären. Ich würde mitverdienen, wenn jemand über meinen Link bestellen würde, aber es bestellt ja keiner über meinen Link. Also ich glaube, es haben insgesamt 2 Leute über meinen Link bestellt und das Geld, das ich da bekommen habe, kann ich noch nicht abbuchen, weil es zu wenig ist. Und ansonsten kriege ich halt von denen Klamotten gestellt, wenn eine neue Kollektion rausgekommen ist. Aber was mir, also natürlich bringt mir das was, dass ich sie mir nicht selber kaufen muss, weil ich die Klamotten echt liebe und echt gern habe, aber kurz unbezahlte Werbung, sorry. Aber trotzdem denkt man sich halt so, irgendwie könnte da mal mehr zurückkommen und es ist, weiß ich nicht, es kommt halt nichts zurück. Bei TikTok verdiene ich frühestens was, wenn ich 10.000 habe. Das heißt, mir fehlen noch 2.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll, weil ich das Gefühl habe, dass nichts mehr vorangeht. Und bei YouTube brauche ich 1.000 Abonnenten und entweder 4000 Videos. 4000 Videos! Was zur Hölle geht ab bei YouTube? Erstmal 1000 Abonnenten ist schon gefühlt unschaffbar. Wenn ich nicht krass gefühlt jeden Tag ein Video hochlade und das dann jeden Tag super ankommt und alle Leute, die das Video schauen, obwohl bei YouTube abonniert eh keine Sau mehr. Jeder guckt nur mehr. Likes gibt auch niemand mehr. YouTube gucken tun viele, aber du kriegst halt dann Aufrufe, aber du kriegst keine Likes und du kriegst keine Kommentare und du kriegst auch definitiv keine Abos auf YouTube. Das ist mit die Plattform, wo es am schwierigsten ist, da irgendwie Reichweite und so weiter zu generieren. Ich habe 59 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte ich noch YouTube machen soll, dass ich 1000 Abonnenten schaffe. Plus entweder 4000 Videos. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich haben müsste, um 4000 Videos zu produzieren. Also das ist echt verdammt viel. Selbst wenn ich den Rest des Jahres schaffen sollte, was ich definitiv nicht tue, dass immer alle zwei Sonntage ein Video online kommt, dauert es dezent lang, bis ich auf 4000 Videos komme. Oder die andere Möglichkeit ist, 1 Million Aufrufe mit Kurzvideos, also Videoaufrufe, das heißt, du müsstest ein Kurzvideo auf YouTube posten, das viral geht. Und ich finde diese ganzen Strategien und die ganzen Sachen einfach so anstrengend mittlerweile und ich weiß nicht mehr, ich liebe das, was ich mache und ich will nichts anderes als Content createn und Videos und Bilder shooten und mich kreativ ausleben und irgendwie meine Ideen verwirklichen. Das ist voll mein Ding und das war schon immer mein Ding und es wird auch immer mein Ding werden. Und natürlich wäre in gewisser Weise das mein größter Wunsch, dass sich meine Arbeit und meine Ideen irgendwann bezahlt machen und ich irgendwann halt zumindest eine Nebeneinkunft davon habe. Aber es sieht halt momentan nicht annähernd so aus. Und das gibt mir halt, wenn ich ehrlich bin, schon Momente, wo ich halt an mir zweifle und wo ich halt einfach traurig bin, weil ich mir denke, nur weil ich nicht den Standard-Content mache, den jeder macht, nur weil nicht mein ganzer Feed beige ist und aus Kaffee und Sonnenbrille mit beigem Trenchcoat besteht und alles gleich aussieht, sondern weil ich einfach bunt bin und anders bin und neue Ideen reinbringe und eben genau gegen den Strom schwimme und Content poste, der nicht typisch für Instagram ist, kriege ich null, also wirklich gefühlt null Aufmerksamkeit, keine Kommentare, keine Likes, keine Reichweite und habe nicht die Chance, da irgendwie größer zu werden. Und entweder ändere ich mein Content und mache das, was alle machen, aber das würde bedeuten, dass ich mir nicht mehr treu bleibe, oder ich bleibe halt in der kleinen Reichweite, die mir nichts bringt, in der ich jetzt bin. Und das, da habe ich in der letzten Zeit so oft drüber nachgedacht und das macht mich einfach wahnsinnig traurig. Auf mein letztes YouTube-Video, ich habe so viel Zeit investiert in dieses YouTube-Video. Ich habe über 2 Stunden gedreht. Ich hatte Videomaterial von ungefähr 2 Stunden. Den ersten Teil konnte ich komplett weghauen, die erste Stunde, weil ich da voll viel mich versprochen habe und so. Und dann hatte ich halt noch gute 45 Minuten. Und von denen habe ich nochmal eine Viertelstunde gekürzt, dass ich bei 30 Minuten gelandet bin. Dann habe ich noch ein Thumbnail gemacht, habe das hochgeladen und so weiter. Und es dauert alles seine Zeit. Also ich habe bestimmt 6 Stunden an diesem YouTube-Video gesessen. Und noch viel länger, wenn man daran denkt, dass ich die Idee hatte, dieses Video zu drehen. Und ich habe 4 Likes. Und ich denke mir so, okay, was mache ich falsch, dass sich keiner dafür interessiert? Ich poste jedes Mal, wenn ich ein YouTube-Video poste, poste ich es in meine Story. Mit Link und so weiter. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand dafür interessiert. Und das tut halt einfach irgendwie weh, wenn man da viel Energie reingesteckt hat. Ja, was ich euch gleich noch erzählen kann, was ich eigentlich tatsächlich nicht so gut finde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Instagram will einführen, dass jede Person den blauen Haken kriegen kann, indem man ein Bild von seinem Ausweis schickt und sich durch den Ausweis verifizieren lässt. Dann ist das so ähnlich wie bei Tinder, wo man diese Bildkontrolle hat. Damit Instagram einfach sieht, dass die echte Person dahinter steckt, sozusagen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil dadurch alle Leute, die den blauen Haken haben, keine Vorteile mehr haben, erstens. Das ist in gewisser Weise gut, aber trotzdem ist es dann halt nichts mehr Besonderes, den blauen Haken zu haben, weil sich den blauen Haken zu erarbeiten und diese Verifizierung zu erarbeiten, genauso wie auf TikTok auch, das ist halt irgendwie was Besonderes so. Und wenn dann jeder den blauen Haken hat und der blaue Haken dir an Reichweite und an Community halt null Vorteile bringt, weil der Algorithmus dich nicht bevorzugt, weil jeder den blauen Haken hat, das finde ich halt schon wieder schlecht. Dementsprechend bin ich da eigentlich gar nicht dafür und ich hoffe, dass es tatsächlich relativ spät bei uns eingeführt wird, aber es gibt in den großen Teilen der USA gibt es das schon, dass jeder verifiziert ist. Und es wird früher oder später, wahrscheinlich schneller als wir denken, zu uns kommen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde, es bringt halt dementsprechend nichts. Für meinen Dad, für seinen Verlag, haben wir jetzt auch vom Finanzamt neue Steuerbescheide angefordert, wo nochmal der Verlagsname und so genau draufsteht, um eben diesen blauen Haken auf Instagram zu bekommen. Weil der Verlag von meinem Dad natürlich ein öffentliches Unternehmen ist und natürlich auch öfter schon in der Zeitung war und teilweise im Fernsehen. Und wir halt einfach da das versuchen möchten und einfach, weil ich ihm auch helfen will, dass halt da irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kommt auf Instagram, weil der genauso rumstöpselt wie ich. Der hat zwar mehr Abonnenten als ich, obwohl er viel weniger lang Instagram macht, aber ist halt trotzdem, für das es ein Riesenunternehmen, also riesig ist übertrieben, aber für das es ein großes Unternehmen ist, das viele Produkte verkauft regional, ist es wahnsinnig wenig, was er an Abonnenten hat und irgendwie tut mir das auch voll leid. Und ich will ihm auch helfen, aber das Ding ist, ich komme ja mit meinem Social Media schon kaum weiter, dann kann ich ihm eigentlich auch nicht bei seinem helfen. Zumindest teilweise ja, aber auch nicht wirklich. Auf jeden Fall denke ich mir, wenn wir das jetzt beantragen und diese Verifikation dann wirklich bekommen sollten, und dann kriegt sie plötzlich jeder, dann bringt sie uns auch wieder nichts mehr und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, was ich kurz sagen wollte, jetzt bin ich von einem ins Tausendste gekommen. Ich habe ja gerade über das YouTube-Video von ASMR geredet. Damit habe ich angefangen, was ich sagen wollte, ob ihr euch vorstellen könnt und ob ihr Lust drauf habt, eine ASMR-Podcast-Folge zu haben. Da hätte ich nämlich tatsächlich auch ganz schön Lust drauf, wenn ihr da Bock habt, dass ich mal nicht nur als YouTube-Video, sondern auch im Podcast ASMR mache. Dann könnt ihr mir das sehr gerne sagen. Dann mache ich das auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall mega Lust. Ich hätte so, so krass Lust, ASMR-Podcasts zu machen. Wenn es euch richtig gut gefällt und wenn es dann voll gut ankommt und wenn ja, ihr da voll Bock drauf habt, dann können wir das dann natürlich auch öfter machen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, wie gesagt. So, ich muss gerade kurz in meinem Kopf ordnen, welche Sachen ich noch erzählen will. Okay, ich fange mal damit an. Und zwar habe ich euch ja, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war, erzählt, dass ich in Therapie gehe jetzt seit neuestem, beziehungsweise eine Therapeutin von der Uni zugewiesen bekommen habe. Aber die ganze Geschichte geht jetzt weiter, weil die Uni-Therapeutin mich nämlich nur so lange begleitet. Mir fällt gerade auf, dass ich bei der morgen einen Termin habe. Ups, das habe ich voll vergessen. Da muss ich wieder früh aufstehen. Egal. Dann stehe ich morgen früh auf und kriege ich hin. Genau, aber wie gesagt, die Geschichte geht weiter und zwar begleitet mich die Uni-Therapeutin. Aber nur so lange, bis ich einen Psychotherapeuten gefunden habe, der mir Therapienpräsenz gibt. Und ich habe tatsächlich jetzt einen Ersttermin bei einem Therapeuten in Erlangen. Der ist nach Ostern der Ersttermin und ich freue mich so sehr. Also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich freue mich so, so sehr drauf. Ich brauche eigentlich schon sehr lange Therapie, würde ich mal sagen. Und ich habe in den letzten Jahren so viel Scheiße durchgemacht und es ist echt so viel mieses Zeug passiert. Und als ich meiner Uni-Therapeutin, die ich jetzt habe, vor 2 Wochen, versucht habe, so grob einen Überblick zu geben, was alles passiert ist die letzten Jahre, war sie richtig geschockt und war vor allem geschockt, dass ich noch nicht in Therapie bin. Was ich eigentlich sagen wollte, Therapie und mentale und psychische Krankheiten sind ein wahnsinnig sensibles, schwieriges Tabuthema. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte gerne damit an die Öffentlichkeit gehen, was ich ja hier in gewisser Weise auch tue, wenn ich im Podcast drüber rede. Aber ich möchte gerne mehr in die Öffentlichkeit gehen. Glaubt ihr, ich kann, also können tue ich sowieso, weil das, ich meine, das ist das sind meine Accounts und ich kann da posten, was ich will, aber glaubt ihr, das hat einen Sinn oder in gewisser Weise fändet ihr das gut, wenn ich ein Video auf Instagram drüber machen würde, also eine Art Reel, wie ich einen Therapeuten gefunden habe oder wie ich einen Platz für ein Erstgespräch bekommen habe und so ein bisschen den Leuten die Angst nehmen, über dieses Thema zu sprechen und vielleicht halt dann auch ab und zu in der Story zu erwähnen, dass ich jetzt in Therapie, also dass ich heute Therapie habe. Oder sagt ihr, das ist so ein Ding, das finden die anderen wahrscheinlich crazy und erzähl es lieber nicht, weil, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man so drüber redet, dass man in Therapie ist, dann ist es halt voll krass von Vorurteilen behaftet. Und Therapie wird so automatisch mit was Negativem und mit, also allein dieses Wort, du bist psychisch krank, das ist so voll negativ und als wäre der Mensch negativ und schlecht und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dieses, wie gesagt, das ganze Therapiethema ist so negativ behaftet und das ist eigentlich ja überhaupt nicht der Fall. Also ich meine, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich bin definitiv kein negativer Mensch und nur weil ich krank bin, in gewisser Weise und mir halt da wie von jedem anderen normalen Arzt für körperliche Krankheiten halt Hilfe für meine mentalen Krankheiten hole, ist es ja noch lange nichts Schlechtes so. Und irgendwie habe ich Lust, das damit irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen oder das halt zu versuchen zu normalisieren. Aber irgendwie habe ich auch Angst. Ich weiß, dass ich nichts Schlimmes getan habe, aber trotzdem habe ich Angst, irgendwie dafür fertig gemacht zu werden und dass das nicht akzeptiert wird, dass ich darüber rede. Darum wollte ich euch mal fragen. Das Ding ist, was mir gerade auch wieder auffällt, dass ich voll oft Fragen im Podcast stelle und halt nichts zurückkommt. So, also vielleicht eine Person schreibt mir oder wenn ich Glück habe, schreiben mir zwei Personen. Aber ich würde wirklich die Leute, die hier zuhören, mal auffordern, mit mir ins Gespräch zu gehen und mir wirklich mal hier Antworten auf meine ganzen Fragen zu stellen. Sehr gerne einfach per DM. Das bleibt ja alles unter uns und alles anonym, wer mir da geschrieben hat. Und ich verrate da keine Namen und ich werde mit keinem drüber reden, falls ich euch kenne und sagen, hey, der und der hat das und das zu dem Thema gesagt. Überhaupt nicht, aber schreibt mir doch super, super gerne eine Nachricht, dass wir irgendwie da mal zu zweit über verschiedene Themen reden können, über die ich im Podcast rede. Es würde mich und meinen Podcast und die ganzen Ideen und die ganzen, ja, einfach alles, was hier mit reinfließt, glaube ich, wahnsinnig bereichern, wenn ich einen krasseren und besseren Austausch mit euch hätte. Den hatte ich mal. Den hatte ich definitiv mal, als ich angefangen habe. Da haben sich sehr viele sehr oft zu den Folgen gemeldet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das voll nachlässt und das macht mich ein bisschen traurig. Dementsprechend hier kurz der Aufruf, mich, ja, was das angeht, zu unterstützen. Und auch nochmal ganz kurz eine andere Werbung. Falls ihr den Podcast über Spotify hören solltet, könnt ihr mir super, super gerne folgen, also dem Podcast super, super gerne folgen. Dann bekommt ihr angezeigt, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Und auch super, super gerne eine Sternebewertung dalassen, weil mich das extrem pushen und mir extrem helfen würde. Das wäre echt sehr, sehr lieb, wenn ihr das machen würdet und euch da kurz die Zeit dafür nehmt. Ansonsten, ja genau, ist halt die Frage, die ich stelle, ob ihr glaubt oder ob ihr gut fändet, wenn ich mit dem Thema Therapie und mentale psychische Krankheiten in die Öffentlichkeit gehe. Öffentlichkeit meint halt TikTok und Instagram jetzt in dem Fall. Genau, dann erzähle ich euch kurz, wo ich heute war mit meinen Eltern, bevor ich auf die Frage mit meinem Theaterprojekt eingehe und gucke, inwieweit ich euch da einbinden kann, obwohl ich definitiv sagen muss, wenn ich euch da einbinde, was ich versuche zu tun, dann müsst ihr da natürlich auch mitmachen, weil sonst ist es halt schlecht, wenn ihr da nicht mitmacht. Ja, und da könnt ihr mir dann auch nochmal sagen, ob ich euch da auf Instagram, also auf meinem Hauptaccount, mehr mitnehmen soll. Ich bin heute Morgen zurückgekommen. Ich war nämlich gestern Babysitten in Erlangen. Hat super funktioniert und ich bin mega zufrieden. Und bin heute Nachmittag dann wieder nach Regensburg gekommen und war heute Abend mit meinen Eltern im Kino. Und habe mir eine Dokumentation angeschaut. Oder eine Art Dokumentation, so eine Mischung aus Dokumentation, Konzert, Biografie, ja, Show als Film von Armin Müller-Stahl. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein sehr berühmter Musiker, Komiker und Schauspieler. Der ist jetzt mittlerweile 92, im Film war er 87. Und der nächste Name könnte auf jeden Fall jemanden was sagen. Der arbeitet ganz eng mit Günther Fischer zusammen. Wahrscheinlich wissen das jetzt nur die Leute, die in meinem Metier unterwegs sind und auch was mit Theater und Film und Medien und so weiter machen. Günther Fischer ist mit der berühmteste deutsche Filmkomponist und hat über 260 Filmmusiken komponiert. Also für, nee, so muss ich sagen, für über 260 Filme die Musik komponiert. Und ich fand es mega spannend und mega schön, heute diesen Film zu sehen. Und fand es super krass, wie Armin Müller-Stahl da von seinen ganzen Erfahrungen erzählt hat und von seinen Projekten erzählt hat. Und dass er eben auch ein Mensch ist, der sich nicht einschränken lässt von der Gesellschaft und nicht dieses typische, dieses Stereotypische macht im Sinn von, man darf nur einen Job haben, sondern der hat auch als Musiker angefangen und hat Geige studiert. Dann hat er weitergemacht als Schauspieler und war über 20 Jahre an einem Theater und dann nochmal hat über 100 Filme mitgedreht. Und danach hat er jetzt also Komiker und Dichter und Schriftsteller gemacht und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Und mittlerweile ist er, was heißt mittlerweile, er ist ja jetzt wirklich schon alt, aber er macht tatsächlich immer noch was. Mittlerweile ist er nur mehr, in Anführungszeichen, Maler und malt Bücher und hat mehrere Ausstellungen. Malt Bilder und hat mehrere Ausstellungen und ich bewundere diesen Mann wirklich. Also ich habe noch nicht so viel von ihm gehört gehabt, aber mein Dad meint eben, geht auf jeden Fall mit, es interessiert dich. Ich muss zugeben, es hat mich wahnsinnig traurig gemacht, dass in diesem Kino alle Minimum 40 Jahre älter waren als ich und kein junger Mensch sich dafür interessiert hat. Weil ja, natürlich ist es eine Dokumentation, aber und natürlich ist der Mann jetzt 92 Jahre alt, aber trotzdem kann man von genau den Menschen, die damals berühmt geworden sind oder die damals erfolgreich geworden sind, wahnsinnig viel mitnehmen für die Arbeit jetzt. Und auch Günther Fischer hat sehr viel in dieser Dokumentation gesagt und erzählt und ich finde es super interessant, was seine Arbeit als Filmmusiker angeht, beziehungsweise Filmmusikproduzent oder Komponist, wie auch immer man das sagt. Aber irgendwie, glaube ich, ist es noch nicht so gut. Also entweder haben es die jungen Leute nicht mitbekommen, dass dieser Film läuft, oder es hat sie irgendwie null interessiert. Lief nur ein einziges Mal jetzt. Den kann man auch nicht mehr anschauen. Das war im Akademietheater Regensburg. Und ich fand es echt richtig, richtig schade, weil mir der Film wirklich gefallen hat und weil mir der Film in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet hat und ich echt viel mitgenommen und gelernt habe. Und ich glaube, das würde vielen Leuten, die sich für sowas Ähnliches interessieren wie ich und halt in der Richtung Theater, Medien und Film unterwegs sind, würde das auch was bringen und würde das auch irgendwie helfen. Und er ist wahnsinnig berühmt, genauso wie auch Günther Fischer wahnsinnig berühmt ist. Und deshalb, wie gesagt, habe ich echt viel, viel mitgenommen. Und er hat Musik gespielt in dem Film, er hat Interviews gegeben und über seine Malerei erzählt, er hat Gedichte und Geschichten erzählt. Und ich war an sehr vielen Stellen echt wahnsinnig berührt von dem, was er erzählt und gesagt hat. Und ich meine, der ist 1930 geboren. Der hätte als 13-jähriger Junge von Hitler eingezogen werden sollen und im Krieg kämpfen sollen, dann hätte er wahrscheinlich, also würde er wahrscheinlich jetzt nicht mehr leben, wenn er nicht Magen-Darm bekommen hätte am Bahnhof, kurz bevor der Zug ihn mitnehmen sollte zu seinem Einsatz. Und dann haben sie gesagt, okay, ruh dich nochmal eine Nacht aus, es gibt morgen nochmal einen Zug. Und er hatte das wahnsinnige Glück, dass am nächsten Tag ein Zug gefahren ist. Und er deshalb nicht im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist und nicht im Zweiten Weltkrieg kämpfen musste und sie ihn in Anführungszeichen einfach vergessen hatten, obwohl er eigentlich Wehrpflicht hatte. Und er dann diese wahnsinnigen, krassen, kreativen Sachen, Projekte, Filme, Bücher, Stücke und alles machen konnte. Und es hat mich so, so sehr inspiriert, weil ich seit vielen Jahren jemand bin, der auf die Frage, was er werden will, eigentlich genau die Antwort hat. Also zum einen Mutter, was auf sehr viel Unverständnis stößt meistens. Aber das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass mir eine eigene Familie und ein eigenes Familienleben mit 4 Kindern so irgendwie mein Traum ist, in einem schönen Haus mit einer eigenen Familie. Und die anderen zwei Dinge, was ich werden will, ist einfach glücklich und kreativ. Und das beschreibt einfach die Arbeit, die ich mal machen will. Und zwar will ich einfach nicht nur eine Arbeit machen, sondern das, worauf ich Bock habe. Sei es jetzt ein Fotoprojekt, sei es jetzt Arbeit im Theater als Schauspielerin, sei es jetzt Arbeit im Film als Schauspielerin, sei es vielleicht mal irgendwo Regie oder Drehbuch schreiben oder ein Buch veröffentlichen oder einen Song schreiben oder was weiß ich, ein Gedichteband rausbringen. Whatever, es ist mir völlig egal, aber ich möchte das machen, auf was ich Bock habe. Und ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch und ich weiß, dass viele von meinen Ideen und von den Sachen, die ich mache, echt gut sind. Ich klingt vielleicht egoistisch und irgendwie angeberisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe von vielen Leuten, von ganz vielen Leuten schon die Rückmeldung bekommen, dass echt einiges, was ich mache, wirklich gut ist. Und ich weiß, dass das gut ist und ich weiß, dass ich da Bock drauf habe, da irgendwie mich kreativ auszuleben und deshalb möchte ich mich nicht irgendwie festlegen und sagen, ich werde jetzt Fotografin, Punkt. Sonst nichts. Warum? Warum mich auf eins festlegen, wenn ich alles machen kann? Und ich finde, mittlerweile müsste die Welt inklusiv und modern genug sein, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Und wie gesagt, Armin Müller-Stahl und der Film, den wir heute gesehen haben, der hat mich so krass inspiriert, einfach dadurch, dass er in seinem Leben so viel verschiedenes Zeug gemacht hat und mit allem, was er gemacht hat, wirklich erfolgreich war, dass ich das auch schaffen kann und dass ich zumindest nach dem Ideal strebe, dass ich nicht nur eine Sache mache. Und ich glaube, das mache ich auch so. Ich glaube nicht nur, sondern ich werde es so machen. Ich habe mir das definitiv fest vorgenommen. So, wunderbare Überleitung dazu. Um damit starten zu können, dass ich sehr viele Projekte in meinem Leben verwirklichen möchte und verwirklichen werde, wäre es doch ein guter Anfang, wenn ich es schaffen würde, ein wunderbares, wunderschönes, berührendes, cooles und tolles Theaterstück auf die Bühne zu bringen in meiner Uni. Ja, und das erste Mal in gewisser Weise als Regisseurin zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Also dadurch, dass ich versuche oder dass ich das Gefühl habe, ich möchte vielleicht in gewisser Weise eure Hilfe haben, wenn ihr Lust dazu habt, versuche ich so grob zu erzählen, was die Idee ist. Und ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich euch das erzählen will und vor allem, wie viel ich euch erzählen will, weil das wirklich mein absolutes Baby ist und ich wirklich brenne für dieses Stück und genau deshalb habe ich noch nicht dran weitergearbeitet, weil ich so perfektionistisch bin und weil ich mir tagtäglich Gedanken drüber mache, aber irgendwie immer nicht ganz zufrieden bin mit dem Entwurf und anstatt das einfach alles mal aufzuschreiben, habe ich immer noch nicht dran weitergearbeitet, was komplett dumm ist, weil ich da auch eine erweiterte Projektskizze abgeben muss am 31. März und davor noch eine andere Hausarbeit und ich bei beidem praktisch noch nichts habe. Ganz toll. Nein, Schmarrn. Ich habe bei der anderen Hausarbeit habe ich schon zumindest die Gliederung und 2 Seiten von 10. Ja, dementsprechend habe ich noch nichts, wenn ich ehrlich bin. Und ich fahre ja 23. auf 26. nach Köln und da kann ich auch nichts machen oder zumindest nur im Zug minimal. Und eigentlich sollte die Hausarbeit bis dahin fertig sein, die andere. Ich muss gucken. Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, aber es wird schwierig. Ich überlege gerade, wie ihr mir helfen könnt. Ich werde einfach mal erzählen, was ich mir vorgestellt habe und erzählen, was ich für meine Projektskizze brauche. Und wenn jemand Lust hat oder eine Idee oder Bock, in gewisser Weise irgendwie vielleicht mich zu inspirieren oder zu dem Stück beizutragen, dann kann er sich melden, gerne per DM, wie gesagt, beim Pustekuchen-Account oder auch per DM bei meinem großen Instagram-Account und kann mir da gerne mitteilen, was seine Idee ist. Und zwar geht's in meinem Stück um einen Teddybären, aber nicht um einen normalen Teddybären, der wie die meisten Teddybären bei nur einem Kind aufwächst, sondern um einen Teddybären, der schon viel von der Welt gesehen hat und der schon bei sehr vielen Kindern aufgewachsen ist. Und ich möchte diesem Teddybären ein Handy geben, ein sehr großes. Also ihr müsst euch vorstellen, ich möchte einen ganz großen Bären auf die Bühne setzen, mit jemandem drin, also jemand, der den Bär spielen kann, also jemand, der einen lebensgroßen, also einen menschgroßen Bären, Teddybären halt, mit Person drin, aber nicht irgendwie so ein Billo-Kostüm, sondern schon ein richtiges Kostüm. Und der hat ein Handy. Und dann ist dieses, also der Gedanke ist, dass der Bär im Laufe seines Bärenlebens und im Laufe seines Lebens und der Arbeit als Teddy, also schon so das darzustellen, dass das in gewisser Weise seine Arbeit war, dieser Bär lernt seine ganzen Kinder kennen und geht jetzt in den Ruhestand. Ist jetzt ein alter Teddybär, geht in den Ruhestand, hat keine Kinder mehr, geht nicht mehr zur Arbeit, ist für keinen mehr der Teddybär. Und ich brauche eine Storyline oder eine Geschichte, welche Kinder er in seinem Leben kennengelernt hat und wie, vor allem wie, das ist die wichtigste Storyline, wie er von einem Kind zum anderen gekommen ist. Also so Dinge, die mir halt spontan eingefallen sind oder die ich auch schon aufgeschrieben habe, war halt, dass er in Bus oder U-Bahn oder wie auch immer halt vergessen wurde, sozusagen. Und ja, dann gefunden wird von einem anderen Kind und dieses Kind nimmt ihn mit nach Hause, wäscht ihn und ist jetzt sein Teddy dann ab dem Zeitpunkt. Oder dass der Teddy auf dem Flohmarkt verkauft wird oder verschenkt wird an ältere Geschwister oder an Cousinen, Cousins und so weiter. Und genau, das ist so ein bisschen die Storyline. Und der Knackpunkt ist, weil das ja in gewisser Weise langweilig wäre, dass dieser Bär dieses Handy bekommt und im Ruhestand ist und jetzt halt sein Handy hat. Sozusagen, ich hätte voll Bock, ich muss das meinem Theaterprof alles noch schreiben, ich muss auch alles ausformulieren, aber halt so ein lebensgroßes Handy, ein Handy halt zu machen, das einfach in gewisser Weise fast so groß ist wie der Bär. Also schon so ein 1,20 Meter großes Handy. Ich weiß, dass man das alles machen kann und ich habe auch Bock, das zu machen. Und auf dieses Handy bekommt der Bär Sprachnachrichten. Sprachnachrichten von Personen, die früher, bevor er in den Ruhestand gegangen ist, Kinder waren. Das heißt, es können Leute also dabei sein, die wirklich noch Kind sind. Zum Beispiel die letzten zwei vielleicht oder die letzte Person, bei der Bär erst vor kurzem war. Und halt dann Leute, die wirklich schon älter sind. Also was weiß ich, 30 vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange man als Bär arbeitet. Muss ich mir auch noch überlegen. Und bei denen der Bär früher war. Und die brauche ich natürlich auch noch eine Storyline, auch noch irgendwie einen Grund, wieso die jetzt die Nummer vom Teddybären haben. Aber die haben sozusagen die Nummer vom Teddybären und die schicken ihm eine Sprachnotiz und die reden über ihre Zeit, als der Teddy noch bei ihnen war. Und sagen dann, dass sie ihn vermissen oder sagen dem Teddy, was ihnen passiert ist, seit er nicht mehr da ist, was er alles verpasst hat, welche coolen Momente er nicht miterlebt hat und so weiter und so fort. Und dritter Plot-Twist in der ganzen Sache. Diese Kinder und, ich sage einfach mal Kinder, diese in Anführungszeichen erwachsenen gewordenen Kinder leben auf der ganzen Welt verstreut und in den unterschiedlichsten familiären und, in den unterschiedlichen Lebenssituationen einfach. Also ich möchte was von Kindern darstellen, die sexuelle oder häusliche Gewalt erfahren haben. Ich möchte was von Kindern darstellen, die Opfer von Hungersnot oder Kriegen geworden sind. Ich möchte was von Kindern darstellen, die Opfer von Umweltkatastrophen geworden sind. Ich möchte was von Kindern darstellen, die einfach so übergreifende Probleme. Dann natürlich aus den neuen reichen Ländern, die einfach, wo das größte Problem ist, mein WLAN funktioniert gerade nicht oder ich habe eine 6 in der Schule, so die in Anführungszeichen für uns täglichen Alltagsprobleme. Ich möchte was von Kindern darstellen, wo wichtige Bezugspersonen wie Eltern oder Geschwister früh gestorben sind. Ich möchte was von Kindern darstellen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, was auch immer, fertig gemacht oder gemobbt werden und so weiter und so fort. Die geflohen sind zum Beispiel. Was weiß ich. Aber ich möchte wirklich eine runde Geschichte haben von einem Bären, der über die ganze Welt verteilt der Teddybär von verschiedenen Kindern war und verschiedene Lebenssituationen gesehen hat, in Anführungszeichen die Welt bereist hat, weiß, dass es nicht nur so ist wie in Deutschland, sondern dass es ganz viele Probleme und ganz viele schlechte Sachen gibt, einfach um halt einfach die Leute ein bisschen wach zu rütteln. Dieses Ding, ich will so ein bisschen was Ungewöhnliches und was Untypisches machen, Erstens, dass ein Bär ein Handy hat und Audios bekommt, ist super unwahrscheinlich. Zweitens, dass ein Bär nicht nur für ein Kind ein Teddybär ist, sondern für mehrere, beziehungsweise vielleicht für 2 Jahre, aber für so 10, 12 nicht. Und drittens einfach zu zeigen, hey, Kinder haben in gewisser Weise alle die gleichen Bedürfnisse nach Liebe, Umarmung, dass jemand für sie da ist, dass jemand ihnen zuhört und so weiter. Und dass halt in dem Fall der Teddy für all diese Kinder das Gleiche repräsentiert. Aber jedes Kind hat andere Ängste, jedes Kind hat andere Probleme, jedes Kind ist anderen Gefahren ausgesetzt. Und wir müssen aufeinander achten und wir müssen schauen, was in dieser Welt passiert und was wir machen. Und wie wir uns verhalten in dieser Welt und wie wir unsere Position und unsere Ausgangslage und unsere Situation, egal ob in Familie oder in der Gesellschaft, wie wir die ausnutzen. Und deshalb möchte ich halt, wie gesagt, versuchen, mit diesem Stück möglichst viel den Leuten mitzugeben. Ich möchte es nicht wahnsinnig ernst machen, auch wenn viele Audios schon Negativität wie Umwelt, Hunger, Krieg, sexuelle Gewalt und so weiter beinhalten. Klar, aber einfach um wach zu rütteln und nicht um jetzt ein super, super krasses, trauriges Stück zu machen. Schon einfach mit bisschen Pep, mit einem coolen Bär, der lebensgroß auf der Bühne rumgeht und sein Handy hat und diese Sprachnotizen anhört. Einfach aber, um wach zu rütteln. Wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, hey, ich habe voll den Einfall, natürlich muss es für euch okay sein, dass ich das dann in Anführungszeichen als meine Idee verkaufe. Ich werde safe erwähnen, dass ich Hilfe hatte, wenn ich dieses Stück zur Aufführung bringe, werdet ihr definitiv in der Dankesrede erwähnt werden. Im Sinn von, ich habe mich inspirieren lassen von Leuten aus meiner Community. Aber wenn ihr jetzt sagt, euch macht das nichts aus und ich darf das so verwenden und ihr habt wirklich Bock und sagt, ich möchte zum Beispiel, dass du über einen kleinen Jungen aus Afrika redest, der 12 Geschwister hat und dessen Mama gestorben ist, weil sie nicht mehr genügend zu essen hatten. Und ich habe da die Idee, dass der den Bär so und so kennengelernt hat und jetzt mittlerweile so und so alt ist und dem Bär das und das in seinem Audio erzählt. Und ich möchte dir das gerne zur Verfügung stellen, dass du das für dein Stück nutzen kannst. Wäre cool. Wäre cool, wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder wenn ihr sagt, das wäre doch cool, wenn das und das im Stück noch vorkommen würde oder so. Also ich möchte Audio mäßig arbeiten und visuell arbeiten. Also ich habe auch vor, dass in gewisser Weise was mit Videoproduktion läuft, aber nicht viele Schauspieler auf der Bühne. Also es wird nur einen Schauspieler auf der Bühne geben, nämlich einen Bären. Vielleicht sogar gar keinen Schauspieler, wenn der Bär nur synchronisiert wird und sich nicht bewegt, beziehungsweise nur mit Fäden bewegt wird, kann ich mir auch vorstellen. Genau, aber das ist so in gewisser Weise die Idee zum Stück und das, was ich da umsetzen und machen will, wofür ich noch eine wahnsinnig große, große, große Projektskizze schreiben muss. Halleluja! Nicht, dass mir nichts einfallen würde, das habt ihr ja gerade schon gemerkt, dass mir jede Menge einfällt, aber den ganzen Theatertext zu schreiben, das alles zu visualisieren, das alles zu erklären, das alles zu verschriftlichen, ist halt irgendwie ein bisschen schwerer, als man sich das vielleicht vorstellt. Dementsprechend werde ich da schon noch relativ lang drin sitzen. Ich hoffe, dass mein TV-Mivi-Prof mir da eine Verlängerung gibt. Ich glaube, ich frage ihn, ob ich ein paar Tage Verlängerung haben kann. Und ja, genau, das ist mein Stück. Und wenn euch irgendwas, egal irgendwelche Inspirationsfunken oder whatever euch einfallen, schreibt mir super, super gerne eine DM auf der Instagram-Seite vom Podcast. Das würde mich mega, mega krass freuen. Und ich werde euch sowohl auf Spotify als auch auf Instagram jetzt, wie gesagt, die beiden Fragen stellen, ob ihr wollt, dass wir Kategorien machen im Podcast. Zusätzlich zu dem Random Talk. Und zweitens, ob ihr Bock auf einen ASMR-Podcast habt. Und genau, das könnt ihr mir dann sehr gerne beantworten. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Und ja, vielen Dank, dass ihr diese Folge angehört habt. Vielen Dank für alle, die mich gerne im Podcast hören. Für alle, die mir ihre Ideen schicken. Für alle, die mir Fragen schicken. Und wie gesagt, ich würde mich super, 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 super freuen, wenn mehrere Leute sich dazu aufraffen könnten, mir eine Rückmeldung zu geben, wie sie meine Folgen finden. Mir eine Rückmeldung zu geben, was sie für Themen haben wollen. mir eine Rückmeldung zu geben, vielleicht zu dem Stück, zu der Idee, zu den Fragen, die ich euch gestellt habe. Das würde mir echt sehr viel bedeuten und echt, ja, helfen. Und wie gesagt, danke fürs Anhören. Je nachdem, egal wo ihr seid und welche Tageszeit es ist, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag oder eine wunderschöne Nacht oder Nachmittag oder morgen. Und ich habe euch alle ganz fest lieb und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!